ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Jetzt führt der Mann in Gelb, jetzt hört Mathieu van der Poel und kommt heute Pogacar an ihm vorbei? Das ist die Frage, Pogacar greift jetzt aber mächtig an. Pogacar und van der Poel fahren nebeneinander. Wer kommt als erstes ins Ziel? Pogacar gewinnt.
Es war der 100. Sieg für Tadej Pogacar als Profi, das bei der Tour und das im Weltmeistertrikot.
To win at the Tour is incredible. In this jersey, even more. And to have a 100 victory, it's amazing. Yeah.
Herzlich willkommen aus Rouen. Am Ende oder nach einer fantastischen, packenden Etappe mit einem unglaublichen Finale. Es geht schon wieder los mit den beiden und darüber sprechen wir. Und wir sprechen natürlich auch über das Zeitfahren, das morgen kommt. Wir haben mit Toni Martin gesprochen, der ein paar Einschätzungen abgibt. Und das Zeitfahren hat jetzt nochmal, finde ich, nach heute nochmal einen anderen Touch. Florian Nass ist da, unser Fernsehkommentator.
Hallo.
Sein Experte, Fabian Wegmann.
Moin Moritz.
Holger Kersker, unser Radiomann.
Hallo Moritz.
Michael Ostermann von Sportschau.de.
Hallo Moritz.
Und ich bin Moritz Kasserlet und führe euch hier jeden Tag durch diesen Podcast, in dem wir über das sprechen, was war und das, was kommt. Natürlich zu hören in der ARD Audiothek. Übrigens, wenn ihr uns mögt, dann bewertet uns gerne, empfehlt uns weiter, abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge. Die kommen ja mal abends raus und kriegt ihr sofort eine Push-Nachricht. Flo, was für ein Tag.
Genial. Es war wirklich genial. Du kannst dich ja vorbereiten, wie du willst, Wochen vorher, schaust dir die Strecke an auf einer Karte und so weiter, aber der persönliche Eindruck ist ja ein anderer. Mhm. So, den habe ich heute natürlich gemacht am Vormittag mit großem Anlauf, 130 Kilometer vor dem Ziel bin ich eingestiegen und es war so ein Eintauchen in grüne Landschaften, wenige Menschen erstmal, aber es ist auch ein dünn besiedeltes Gebiet und dann näherst du dich und dann geht das irgendwann los. Ja, Kocak, Anquetil und so weiter, es ging hoch und runter und du ahntest, was da passieren kann. Klar, machen es dann die Radfahrer selbst, die Sportler. Ja, wie schwer wird's und wie spannend wird's. Aber es war zu spüren, finde ich, da passiert heute etwas Besonderes. Ich fand's stark.
Und obwohl man es irgendwie geahnt hat, Fabian, ist der Moment dann doch immer auch besonders. Also auch hier im Zielbereich in der technischen Zone ging ein Raunen durch das Areal. Ja. Als es dann passierte, womit eigentlich alle gerechnet hatten.
Ja, klar. Ja, ist dann so, weil man wartet drauf und dann, also ich bin die Strecke dann mit dem Rad abgefahren. Ich wusste, okay, also vorher dachte ich, Van der Poel wird die Etappe gewinnen. Dann bin ich die abgefahren und dann habe ich gesagt, Pogacar kommt alleine an. Wenn der da loslegt, vielleicht kommt Vingegaard ans Hinterrad, aber dann mit der Zielgeraden, dann sprintet er den auch ab. Also das war für mich da eigentlich klar, dass er gewinnt. Er hat dann angetreten und dann hatte ich auch noch die Befürchtung, als Vingegaard da nicht folgen konnte, dachte ich, oh, jetzt ist die Tour vielleicht doch schon vorbei. Gefühlt also nicht vorbei, aber so, der denkt, oh, kriegt der jetzt einen Dämpfer? Er ist aber schön wieder hingefahren. Also er konnte dieses ganz Explosive, die ersten paar Meter, 50 Meter konnte er nicht mitgehen, ist dann aber souverän wieder hingefahren, muss man sagen. Ja, und es bleibt weiter super spannend, vor allen Dingen jetzt im Vorfeld zum Zeitfahren jetzt morgen. Denn Vingegaard hat ihm ja, Pogacar hat viel Zeit abgenommen und eine halbe Minute abgenommen bei der Dauphiné Libéré vor zwei Wochen.
Deswegen, beim Zeitfahren, das halb so lang ist wie morgen.
So, genau so ist es. Deswegen ist er da absolut im Rennen. Und vor allen Dingen, Wismar Liesebike haben mich beeindruckt, denn UAE hat das Tempo erhöht, als es in die Berge reinging, haben das Zepter übernommen, wollten fahren und auf einmal hat Wismar Liesebike das Tempo übernommen und dann sind sie richtig, richtig schnell gefahren. Und sie wollten UAE da ein bisschen übertölpeln, hat natürlich gar nicht funktioniert irgendwie, weil Pogacar, den interessiert sowas ja alles irgendwie nicht. Und er hatte vor allen Dingen Joao Almeida noch mit dabei, der ihm ja auch bis zum Schluss vorne geholfen hat. Also er war nicht der Einzige. Auch Vingegaard hatte Jorgensen dabei, der zweimal attackiert hat. Da fehlte dann so ein bisschen der Punch. Aber nichtsdestotrotz haben beide Teams sich heute nicht viel getan. Klar, Pogacar war am Ende schneller, war besser, aber es ist keine Welt zwischen den beiden.
Ja, also es war ein sehr anspruchsvolles Finale mit mehreren kleinen, knackigen Anstiegen. Am letzten hat dann Pogacar attackiert. Es sah ein bisschen so aus, als käme Vingegaard nicht mit, aber er hat dann den Anschluss wieder herstellen können. Und Michael, wir waren ja zusammen im Schutze der Platanen da hinten im Zielauslauf bei den Bussen bei Wismar. Und du bist ja besonders beeindruckt von dieser Explosivität, die Vinegar plötzlich hat.
Ja, das ist neu, glaube ich. Also das sagt er auch, hat er jetzt auch eben nochmal am Bus gesagt irgendwie. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich habe daran gearbeitet, es ist besser geworden. Und das hat man gesehen. Und ich bin, also wenn ich Wismars Interpretation mal wiedergeben darf, die haben schon, sind bewusst vorne so reingefahren, weil sie, das war ja sehr tricky, diese Anfahrt zu diesem letzten Anstieg, der eigentlich zwei Anstiege war, wenn man es genau nimmt, weil es ging steil geradeaus nach oben, dann knickt es einmal links weg in eine Nebenstraße, also es war keine Kurve, sondern das war wirklich eine Nebenstraße, so 50, 60, 70 Meter, viel mehr war das nicht, ja genau. So, und dann ging es wieder rechts ab und dann kam gleich nochmal so eine Wand. Und in dieser zweiten Wand quasi, da hat Pogacar attackiert. Und ich fand im Übrigen, dass Vingegaard da sehr schnell dabei war. Er hat dann den Fehler gemacht, sich einmal umzugucken. Da hat er selber gesagt, oh, da habe ich gemerkt, bin ein bisschen drüber. Hat sich umgeguckt, wo sind meine Helfer? Und hat dann festgestellt, und das ist mir auch aufgefallen oder ist uns aufgefallen, als wir da standen, als es dann endgültig vorbei war und es wieder links wegging und dann runter in die Stadt, da musste Pogacar auch einmal durchschnaufen, da war Vingegaard schon wieder an seinem Hinterrad. Also Vingegaard sagt, ich habe schon auch gesehen, dass der auch am Anschlag ist und jetzt auch irgendwie eigentlich an dem Punkt ist, wo es nicht mehr geht. Ich glaube, die beiden sind auf Augenhöhe. Wie das dann nachher bei den langen Anstiegen im Hochgebirge ist, das muss man abwarten, aber überraschend ist, dass Vingegaard hier auf Augenhöhe ist und dass er am Sprint dann am Ende Dritter wird. Ja, gegen Van der Poel und Pogacar ist das keine Schande, würde ich sagen.
Ja.
Haben wir schon mal so gesehen. Er hat mich erinnert an voriges Jahr in Bologna, als das ähnlich war und als auch Pogacar antrat und Vingegaard war am Hinterrad. Und dann, wie damals, hatte man so das Gefühl, was tun wir jetzt? Machen wir gemeinsame Sache gegen alle? Oder lassen wir erstmal. Und Vingegaard hat dann nicht sofort mitgeführt und damit ging es ein bisschen Tempo raus. Und zwar klar, dass das dann noch ein paar auffahren, was aber kein Problem war für Pogacar, der hat ja sowieso gewonnen. Diese Vingegaard auf den letzten 100 Metern vor dem Berg war aber trotzdem interessant, weil du hast es ja gerade schon geschildert, konnte das Hinterrad nicht ganz halten, dann guckte er über die linke Schulter, so als würde er sich fragen, kommt da Hilfe für die Abfahrt? Warte ich, warten ist der falsche Begriff, aber nehme ich ein bisschen raus und komme dann mit Jorgensen wieder ran, dann sieht er wahrscheinlich, der Abstand ist zu groß. Und dann hatte er so nach dem Motto, na gut, dann fahre ich eben wieder bei Pogacar ans Hinterrad. Das sah sehr leicht aus. Ja. Das war voriges Jahr noch ein bisschen bemühter.
Ja.
Und deswegen so 100% entschieden ist das Ding hier noch nicht. Nur eine leere
Ziege aus dem Tag. Das meinte ich auch damit. Ich hatte nur Angst, dass er da richtig einbricht und dass Pogacar wegfährt und dass er mit einer halben Minute Vorsprung ankommt und jeder irgendwie denkt, das meinte ich damit. Er ist da wieder super hingekommen. Und gerade an so einem Anstieg macht es überhaupt nichts, wenn er da mal ein paar Meter verliert, denn das ist nicht seine absolute Stärke.
Mhm. Nur eine Lehrer hat der Zag auch wieder mit sich, aber es gibt nicht den großen unbekannten Dritten, fürchte ich. Also es wird schön, dass wir dieses Duell haben, aber ich glaube,
ich habe das vorhin noch gesagt mit Kevin Vogler, super Fahrer, der hat das weiße Trikot, fährt wirklich auch ein perfektes Rennen, Grégoire auch, super Fahrer, die kriegen ja nichts ab. Die sieht man einfach. Also doch, man sieht sie natürlich im Ergebnis, aber die haben null Chance, irgendwie eine Etappe hier zu gewinnen.
Wir waren uns da einig. Wir haben mitgelitten mit den Franzosen, die total gut und offensiv, auch Martinez, kommen da aber halt nur 2:15 weg mit ihrer Vierergruppe. Das war ja auch zu erwarten. Aber das hat mir irgendwie auch leid getan, weil die das Rennen so mitbestimmen, mitgestalten. Aber irgendwie bleibt gar nichts übrig, außer einem weißen Trikot und eine goldene Startnummer. So. Das ist schade irgendwie, weil sie es auch durchaus verdient hätten. Auf der anderen Seite fasziniert uns halt sehr früh dieses große Duell. Darüber reden wir ja auch gerade, genau das ist der Grund.
Und wir waren beim Bus, habe ich erwähnt, bei Wismar, das also ist hier an jedem Tag so, nicht nur heute, da sind dann Unmengen an Zuschauern. Das ist ja auch das Schöne am Radsport, an der Tour. Du kommst als Fan, als Zuschauer ganz nah ran an die Stars, kannst du Autogramme holen, Fotos machen, manchmal. Aber zwischen den Zuschauern sind eben auch ganz viele Journalisten, Reporter, Kamerateams und die haben sich dann um diesen Bus versammelt und eine große Traube gebildet. Und wir waren ganz nah dran bei Jonas Vingegaard.
Oh, it was a brutal final. It was a lot of small climbs in the end. And I mean, I can be happy with how I felt, how I did, how the team did. So once again, I think when it comes down to a sprint like this, I think I can be happy with third. Obviously, I was closer today for the second place, so
It's a pity that I couldn't take the second place.
Ja, er hat dann ein paar Sekunden verloren, in Anführungsstrichen. Am zweiten Platz hat er natürlich mehr Zeitbonifikation bekommen, aber alles, glaube ich, nicht so schlimm. Und wir müssen einmal ein Kompliment aussprechen an die Streckenplaner, oder? Also, erstens,
wir haben super. Heute während der Etappe, weil Fabian kennt sich damit natürlich super aus, als Streckenplaner der Deutschlandtour. Ich glaube, diese Etappe zu planen hat die meiste Zeit gebraucht. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, da geht es ja um Genehmigung. Ich habe selten so viele Polizisten auch an der Strecke stehen. Ich dachte schon, also der Staatspräsident muss ja kommen oder irgendjemand super Promi-haftes. Aber ich glaube, es ging wirklich um die Streckensicherung. So viele Ecken und Kanten. Also super, sich so ein Ding auszudenken. Ich hatte auf meinem Navi immer, sie fahren gegen die Einbahnstraße. Ja, klar, logisch, weil anders ging es ja irgendwie auch gar nicht. Strecke war so fast abgesperrt schon. Echt, ich habe auch gedacht, das wird gedauert haben, bis du so eine Strecke konzipiert hast. Und du kannst ja so der Stadt auch nicht alles, du kannst ja auch nicht alles lahmlegen.
Nee, und diese Straße musst du ja auch irgendwie finden. Denn auch wenn du das abfährst, es sind ja, ich weiß nicht, wie viele Parkverbotsschilder die da heute aufgestellt haben. Man muss sich das ja auch vorstellen können, dass man da durch so eine Straße fährt, wenn da eigentlich nur ein halbes Auto durchpasst, weil sonst nur da parkende Autos stehen. Also so ist das ja. Das ist dann alles freigefegt, alles freigemacht. Ganz viele Fahrzeuge haben dann auch, ja, Reinigungsmaschinen waren unterwegs, weil klar, wenn da normalerweise immer Autos stehen, ist das da super dreckig, das musste alles gemacht werden. Und wenn man sich das nochmal auf der Karte auch anguckt, es ging ja, also man hätte immer wieder abkürzen können, ja. Es ging immer so.
Du hast dreimal das Ziel gesehen und musstest doch wieder irgendwo.
Genau, also auf die Luftlinie von hier 50 Meter sind sie lang gefahren, um dann nochmal einen Schlenker zu machen durch die Stadt.
So ist es, ja. Also wirklich spannend und auch, dass sie vorher halt Berge gefunden haben, um das ganze Feld schon mal so auseinanderzuziehen. Weil so auf den letzten drei Bergen, da kann man nicht mit 180 Mann reinfahren. Also man musste schon vorher was einbauen, damit es sich ein bisschen auseinanderzieht, dass dann halt nur 80 oder 90 Leute reinfahren.
Naja, wir müssen mal kurz eine Festplatte übergeben hier. Michael Ostermann hat für seine Story, die er auf sportschau.de macht, noch ein bisschen Material bekommen von den Pressekonferenzen. Guckt er sich später an, aber haben wir freundlicherweise von den französischen Kollegen bekommen. Und
deswegen war der so nervös.
So hilft man sich hier auch in der technischen Zone. Florian Lipowitz hat eine knappe Minute verloren heute auf die allerbesten und auch mit ihm haben wir gesprochen.
Oh ja, eigentlich habe ich mich heute gar nicht so schlecht gefühlt, aber ja, am Ende haben einfach die Beine gefehlt. Ich hatte heute auch nicht irgendwie so am Ende den Kampf um die Position. Ich glaube, am Ende bin ich einfach, habe ich zu viel Körner verschwendet, hinten immer die Löcher zuzufahren. Aber ich denke, heute kann man noch verkraften. Primoz ist gut gefahren. Deshalb können wir ganz zufrieden sein.
Ja, und Emanuel Buchmann hat auch ein bisschen was verloren, aber es ist alles so im Rahmen. Ne? Er sagt ja auch, er hat nicht so die allerbesten Beine heute gehabt. Und das ist wieder, sind wir wieder bei dem Thema, Franzosen haben das Pech, da sind einfach ein paar, die viel besser sind, sodass das immer so ein bisschen untergeht, ne? was die Deutschen hier machen.
Ja, bei ihm war es, glaube ich, genauso wie bei Buchmann war es die Position. Also Emo, der war einfach zu früh, zu weit hinten und das holst du nicht mehr auf. Dann denkst du, ja, okay, es sind ja noch irgendwie 20 oder vielleicht 15 Kilometer bis zum Ziel, bis jetzt an Position 45, da rollst du schon ran. Nee, wenn Wismar oder auch UAE, wenn die so durchziehen und was für Leute da vorne durchgezogen haben, wie Campanaz hinterher gefahren ist, da machst du keinen Millimeter mehr gut. Wahnsinn. Da kommst du nicht um eine andere Position drumherum. Und dann hast du immer noch diese Ziehharmonika, da musst du hinten noch schneller fahren und dann hast du auch nicht die Beine. Und das ist, glaube ich, was gerade bei Lipowitz, ich glaube, das lernt er noch. Also solche Erfahrungen muss man auch machen. Natürlich muss man das auch können. Er ist auch nicht dieser, der so super spritzig ist. Er ist ähnlich wie Buchmann. Er braucht auch so ein bisschen länger. Und auch bei allen Rennen dies Jahr, wenn eine Attacke ging, er war erst oft abgehängt und dann fährt er wieder langsam hin. Das kann man an langen Bergen machen, aber nicht an so ganz kurzen Dingern, die nur 800 Meter und 15% haben. Da verliert man dann einfach. Aber das war jetzt kein Einbruch für ihn. Er ist ein guter Zeitfahrer. Er wird morgen wieder ein paar Plätze gut machen können gegenüber anderen. Und wie er auch gesagt hat, Roglic ist der Kapitän. Der ist immer noch gut auf dem Rad geblieben. Es ist noch super dabei. Mal gucken, was da noch kommt. Ja.
Vielleicht zwei Dinge dazu. Lipowitz hatte einen Platten auch noch irgendwie kurz vorher. Das bringt es natürlich auch alles durcheinander. Also das war sicherlich auch ein Handicap. Und du hast Primoz Roglic angesprochen. Der ist wirklich auch, so habe ich den wirklich noch nicht erlebt, nach so einer Etappe, wo er wieder Zeit verloren hat, total locker Interviews gegeben, total entspannt und hat gesagt, mir geht es wirklich nur darum, nach Paris zu kommen. Long time no see. Er will da mal wieder hin. Und ich glaube, mit dieser Lockerheit ganz ein anderer Schnack als im vergangenen Jahr, wo die total angespannt waren, wo er total angespannt war. Natürlich, er kann immer Pech haben, aber das wünschen wir ihm natürlich nicht. Wenn er so bleibt, dann spielt er hier eine gute Rolle, glaube ich, weil er hat ja auch eine schwierige Vorbereitung gehabt. Doch, glaube ich das schon.
Alles richtig, aber die wollen alle nach Paris kommen. Weiß gar nicht, ob der Hauptsponsor das so lustig findet.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Ich wollte nämlich eigentlich gerade sagen, fehlt dem Team Red Bull dann vielleicht einer, der Roglic und Lipovic wirklich in Position fahren kann und dann halt rausgeht? Weil letztlich fällt es natürlich, es ist schon voriges Jahr aufgefallen, da hatte man auch das Gefühl, Roglic will gar nicht in Position gebracht werden, aber hier in dem Falle einer wie Florian Lipovic, der sowas noch nicht gesehen hat, eine Tour de France, fehlt nicht irgendeiner Marke Martinez, oder sie haben ja ein paar, von den Kletterern, die in den Berg noch mit reinfahren können. Maxim van Gils wäre jetzt auch einer, der mir so einfällt, der gar nicht hier ist. Komisch aufgestellt?
Ja, also sie haben sich halt anders aufgestellt. Ne? Sie haben gesagt, wir nehmen eher die Traktoren mit und auf der Fläche und aus dem Wind halten. Aber für die Position, da fehlt natürlich jemand. Aber das muss der Fahrer natürlich auch können. Und das muss vielleicht auch ein ganz gutes Duo, sag ich mal, sein. Du brauchst auch einen Anfahrer, dem du absolut vertraust. Wenn das Vertrauen nicht da ist, dann bringt dir...
Ja, Tratnik habe ich noch vergessen.
Tratnik, ja, genau. Ja. Das wäre mit Sicherheit jemand, der dann gut... Oder eben so ein Viktor Kampenarts hat das heute perfekt gemacht,
ja. Wahnsinn, ja, wirklich.
Ja, sehr beeindruckend. Wir gucken mal auf morgen, auf das Zeitfahren, 33 Kilometer lang. Es ist wirklich überwiegend flach und haben natürlich mit den beiden großen Favoriten auch gesprochen. Tadej Pogacar aktuell Zweiter in der Gesamtwertung, aber zeigt gleich mit Van der Poel, liegt nur an den in Summe schlechteren Platzierungen, ne, dass er auf Platz 2 ist, könnte sich morgen das gelbe Trikot holen.
Yeah, we will see tomorrow. Tomorrow is the real test, but even to already to win a stage. In this jersey, for me, it's enough, and I will just go and enjoy this race. Of course, yeah, we aim for the yellow, but we will see.
Morgen ist der wahre Test, sagt er, und Jonas Vingegaard, der ja Pogacar bei der Dauphiné-Rundfahrt vor 4 Wochen deutlich besiegt hat im Zeitfahren, freut sich auch auf morgen.
Oh, I mean, I take it day by day. Obviously, I'm happy about how things went today, so... Now on to tomorrow. I'll just try to do as good a time trial as possible, and then we'll see afterwards.
It's only 8 seconds.
It's only 8 seconds. Everything can happen. Can also be that that Van der Poel or Pogacar or somebody else is doing a really good time trial, and you never know.
Flo, wer wird morgen besser?
Remco Evenepoel. was ja nicht heißt, dass er das gelbe Trikot überlebt. Genau. Ja, jetzt reden wir erstmal nur über den Etappensieg. Ich möchte gern, dass da eine andere Farbe noch mit reinkommt.
Ja.
Die des Olympiasiegers.
Genau, darüber sprechen wir gleich noch. Ja. Wir haben auch mit Toni Martin darüber gesprochen, aber es werden natürlich alle auf dieses Duell auch gucken. Die starten beide ziemlich genau um 17 Uhr. Pogacar nach Vingegaard, weil er eben in der Gesamtwertung Zweiter ist, einen Tick danach. Ihr seid natürlich live dabei im Ersten und alle werden natürlich auf dieses Duell gucken und wahrscheinlich ist dann am Ende, wer den Tagessieg holt, gar nicht so wichtig, oder? Also das kommt mir zumindest so vor. Ja, für die Fahrer natürlich auch, aber ich glaube, in der Gesamtbetrachtung gucken sehr viele darauf, was die beiden machen. Ne?
Das kommt ein bisschen drauf an. Wenn Evenepoel tatsächlich gewinnt, wird es auch drauf ankommen, wie viel Zeit er gut macht. Das könnte noch eine Rolle spielen. Aber wenn du mich direkt fragst, würde ich sagen, in so einem flachen Zeitfahren hat Pogacar die besseren Karten als er.
Ja. Wobei Zeitfahren zwischen den beiden, also jetzt bin ich bei Vingegaard und Pogacar wieder, haben uns schon verblüfft in den vergangenen Jahren. Einmal dem Riesenvorsprung des Dänen da von 1:39. Ja, das war natürlich, es ist alles anders als viele andere Zeitfahren. Ein bisschen kann man es mit dem Vorjahr vergleichen, bei der Tour war aber kürzer. Und Remco Evenepoel, klar, der ist der Olympiasieger und Weltmeister. Nur diese beiden Strecken haben mit dem jetzt morgen gar nichts zu tun. In Paris war es total winklig, nass, abbremsen, beschleunigen. Zürich ging es richtig in die Berge bei der Weltmeisterschaft. Also das kann man, ist ganz schwer, da jetzt in die Glaskugel zu schauen. Für mich auch. Evenepoel, der potenzielle Etappensieger, weil sein großer Gegenspieler Philipp Ogana fehlt. Der wäre für mich mindestens auf Augenhöhe gewesen auf der Strecke hier. Stefan Bissecker ist ja auch schon raus. Stefan König ist gar nicht dabei, weil er wieder Papa wird in diesen Tagen. So, und dann würde ich mich aber auch nicht wundern, wenn Tadej Pogacar Evenepoel sehr, sehr, sehr nahe kommt und Gelb übernimmt.
Michael, du hast mit Toni Martin gesprochen heute Morgen.
So ist es,
über die Möglichkeiten, die wir heute haben, über das Internet. Und er sieht auch Remco Evenepoel in der Favoritenrolle.
Ja, natürlich hat Remco erstmal die enorme mentale Stärke. Er steht als Weltmeister am Start des Zeitfahrens und weiß, ich bin der Beste der Welt. Das Profil kommt völlig auf mich zu. oder ist auf mich zugeschnitten und heute kann ich gewinnen, heute werde ich gewinnen. Das habe ich in den letzten Monaten immer wieder bewiesen und insofern werde ich heute gewinnen. Also diese mentale Stärke, das habe ich selber durch, wenn du im Weltmeistertrikot startest. Das beleidigt einfach, verleiht einfach Flügel, genauso wie das gelbe Trikot an der Tour de France die gelben Flügel verleiht. Remco an sich ist natürlich aerodynamisch ganz klar zu allen anderen Fahrern ein Vorteil. Also das denke ich schon, dass er eine außergewöhnlich gute Position hat und dementsprechend natürlich auch ja auf flachen Kursen dann nochmal ein Vorteil ist. Zudem würde ich schon sagen, dass er einen sehr, sehr hohen Power-Output hat auf eine Stunde. Wahrscheinlich höher als seine Konkurrenten. Ich kann es jetzt nicht im Detail beurteilen, aber ich denke schon, dass diese Kombination Power und Aerodynamik, dass die ganz klar die Grundvoraussetzung sind, dass er einfach so stark am Zeitfahren performen kann, besonders im Flachen. Bei hügeligen Zeitfahren würde ich nochmal sagen, könnte die Tendenz zu Jonas Vingegaard oder Tadej Pogacar kippen, aber bei dem Profil, das wir bei der Tour jetzt sehen, denke ich ganz klar, dass er der absolute Favorit ist.
Tadej Pogacar, du hast ihn angesprochen, der kann alles, der kann auch Zeit fahren. Was macht der im Zeitfahren? Ist das sichtbar, dass er sozusagen da wirklich auch mit den Besten mitfahren kann?
Ja, das Komische ist ja immer, dass die ganzen Rundfahrer ja unheimlich gut bei Zeitfahren während große Rundfahrten performen können oder auch bei kleineren Rundfahrten. Würdest du jetzt einen Tadej Pogacar bei der Weltmeisterschaft am Start stellen, weiß ich gar nicht, ob er da ganz, ganz vorne mitfahren würde. Ich hatte gerade mal geguckt, bei meinen letzten Zeitfahren bei den Weltmeisterschaften war er doch ein ganzes Stück hinter mir. Wäre bis gleiche Zeitfahren eventuell bei der Tour de France geschehen, wäre er mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit vor mir gewesen. Ich denke einfach, Tadej Pogacar oder Jonas Vingegaard, die schaffen es einfach, die Vorbelastungen der vorhergegangenen Etappen so gut zu verkraften oder vielleicht sogar auch dort nochmal Form aufzubauen, dass sie einfach die Lücke zu diesem klassischen Zeitfahren einfach wesentlich besser nochmal schließen können. Wo vielleicht ein klassischer Zeitfahrer eher ermüdet an den Start geht, gehen die Jungs zumindest so in den ersten ein, zwei Wochen bei der Tour de France dann doch noch relativ frisch an den Start und können dementsprechend da auch um die Siege mitfahren. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass jetzt die fünfte Etappe bei der Tour eher für diesen klassischen Zeitfahrtyp zugeschnitten ist. Und deswegen glaube ich auch, dass da doch ein relativ großer Abstand zu den klassischen Rundfahrern zustande kommen könnte.
Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Wer gewinnt jetzt morgen? Pogacar oder Remco Evenepoel? Was hast du jetzt gesagt?
Remco.
Allgemeines
ich bin da auch dabei. Er hat am meisten Power, beste Aerodynamik, deswegen traut er ihm am meisten zu.
Ja, aber du auch. Also du bist seiner Meinung.
Ja. Ob er jetzt eine Minute aufholen kann, das ist bei Pogacar weiß man das nicht. Wenn man jetzt das letzte Zeitfahren nehmen würde von der Dauphiné, würde man sagen, ja, verliert er. Also Remco kann da gelb holen. Aber das kann auch sein, dass der einfach nur 5 Sekunden hinter dem ist. Mhm. Also traue ich dem auch zu.
Zeitfahren war nicht so dein Ding, oder?
Nicht ganz.
Warum nicht?
Ja, ich glaube, ich würde heute anders auf anders Zeitfahren, also wenn man mit dem Wissen, was man heute hat, würde ich besseres Zeitfahren fahren, denn früher ging es immer darum, möglichst weit runter. Immer noch weiter und noch weiter abknicken und noch weiter abknicken. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, ich kann gar nicht diese Power aus dieser Position entfalten, weil ich meine Hüfte nicht so weit biegen, knicken kann, wie die super Zeitfahrer, die das machen. Remco kann da sehr gut drauf liegen. Wenn man sich die heutigen, wenn man sich Vingegaard ansieht und auch Pogacar, die sind viel, viel aufrechter heutzutage. Das ist die sind bestimmt 10 Zentimeter höher als wir früher. Und das wäre mir, glaube ich, entgegengekommen. Weil ich konnte nie, wenn ich mich in diese Zeitfahrposition bewegt habe, habe ich immer einen Puls von 7-8 Schlägen höher gehabt. Also das war nie in dieser Position konnte ich nie mein maximales entfalten. Das war aber früher hieß es Hauptsache Aerodynamik, dann kannst du das meiste rausholen. Aber mit dem heutigen Wissen, mit den heutigen Lenkern, so wie man heute ein Zeitfahrrad baut, wäre das mit Sicherheit nochmal was anderes. Aber nichtsdestotrotz, ich bin auch an den Bergen. Ich war nie ein Fahrer, der lange im Sattel sitzt. Bin immer aus dem Sattel rausgegangen, bin ganze Berge komplett im Stehen gefahren. Da habe ich die meiste Power gehabt. Ich bin eher so der Intervallfahrer auch gewesen. Ja? Viele Berge hintereinander, wenn ich eine Minute Zeit hatte, mich wieder zu erholen, dann war das gut. Aber so stetig 350 Watt fahren, 370 Watt fahren, das war nie mein Ding. Ich konnte 400 Watt fahren und dann mal wieder 300 Watt und dann wieder 400. Das war mein Ding, aber das ist nicht die Grundvoraussetzung, die du brauchst, um ein gutes Zeitfahren fahren zu können.
Toni Martin, wenig überraschend, war ganz gerne auf der Zeitfahrmaschine. Viermal Weltmeister.
Ist auch selten aus dem Sattel gegangen.
Olympisches Silber hat er gewonnen und das ist voll sein Ding.
Ja, meine mentale Einstellung war immer sehr, sehr positiv geprägt, dass ich einfach Lust hatte, ich sag's mal, überspitzt, wirklich geil war aufs Zeitfahren, dass ich mich gefreut habe auf dem Speed, auch darauf vielleicht den einen oder anderen Co-Web vielleicht auch mal einzuholen, das gab's ja auch immer wieder mal. Und natürlich auch das Bewusstsein, dass ich zumindest bei den meisten Zeitfahren als Siegeskandidat natürlich an den Start gegangen bin und nicht unbedingt gewinnen wollte. Das hat mich eigentlich so motiviert, dass ich im Prinzip die auf mich zukommenden Schmerzen eigentlich immer wieder zumindest verdrängt, nicht vergessen, aber vielleicht verdrängt habe.
Wenn man dann oben auf diese Startrampe rollt bei der Tour de France, das ist ja wahrscheinlich nochmal was anderes als bei anderen Rennen. Kannst du mal schildern, was sich einem da bietet?
Man ist natürlich im Tunnel, aber nichtsdestotrotz, die Atmosphäre ist natürlich so gewaltig, dass man die natürlich trotzdem mitbekommt. Ich habe es trotzdem versucht, mich immer ein Stück weit abzuschotten. Aber der Unterschied natürlich zum klassischen Straßenrennen ist, dass man eben nicht mit 180 anderen Fahrern an der Startlinie ist und dort vielleicht von tausenden von Fans angetrieben wird, sondern dass man wirklich auf diese Startrampe geht. Man betritt ja meistens, während der vor einem Startende gerade so in der Wegfahrerphase ist. Dann hat man meistens noch so circa eine Minute Zeit, sich auf der Startrampe dann zu positionieren, sich hinzusetzen und da wird man vom Sprecher auch nochmal angekündigt und haben wir dann natürlich die Tausenden von Fans applaudieren, kreischen. Das ist auf jeden Fall ein absolutes Gänsehautmoment und das hat mir dann doch auch nochmal so diese 2-3 extra Prozent Mutation am Start gegeben.
Und ist das nicht auch eine Gefahr, dass man dann überpaced, weil man eben so gepusht ist von der Menge?
Definitiv. Das ist auf jeden Fall so. Man ist dann wirklich, wie ich es gerade sagte, so geil drauf, jetzt abzuliefern, jetzt zu performen, dass man dann auch mal die ersten 2-3 Minuten so Gas gibt und dann erstmal auf seinen Powermeter schauen muss und dann stehen da vielleicht mal 100 Watt zu viel drauf, als man es vielleicht vorgenommen hat. Und dann muss man sich ganz klar zurücknehmen, weil ja, die ersten Kilometer denkt man wirklich, man ist Superman, heute geht alles. Und nach 5, 6, 7 Minuten ist der Superman auf einmal nicht mehr da, dann kommt so die Realität wieder zu tragen. Und dann hat man eventuell das Laktat in den Beinen, was man eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht haben wollte. Und insofern ist da eiserne Disziplin auf jeden Fall gefragt. Natürlich versucht man dann, diese Motivation auch über die Kilometer bis auch ins Finale mitzunehmen und dann vielleicht auch nochmal zu überpacen, auch über den Plan zu pacen, weil man einfach merkt, heute ist so ein Tag, da hat man ja ab und zu, da geht wirklich alles, da wird man von den Fans getragen, da ist man motiviert, da hat man vielleicht auch super Zwischenzeiten gehabt. Da kann man natürlich dann nochmal alles raushauen, aber es ist wirklich fatal, sich da von der Motivation der Fans irgendwie tragen zu lassen und dann schon die Körner auf den ersten Meter rauszuhauen.
Fabian, ist das heutzutage alles geplant? Also weiß ein Fahrer, wie viel Watt er treten muss, um dann genau dieses Tempo zu halten bis ins Ziel?
Ja, aber das war schon zur Toni Martin-Zeit so, würde ich sagen. Also die haben ja einen Powermeter am Rad und die wissen ganz genau, wie viel Watt sie im Schnitt über welche Zeitraumspanne, wie auch immer, jetzt sind es 33 Kilometer, dann rechnen sie sich das aus und wissen ganz genau, wie viel Watt sie treten müssen. Und oder dürfen können im Schnitt, damit sie nicht überpacen. Man probiert dann immer kurz knapp drüber zu sein oder knapp drunter, also an diesem Niveau und dann zum Schluss vielleicht nochmal was draufzulegen. Aber das Schlimmste, was natürlich bei so einem Zeitfahren passieren kann, ist einfach zu überpacen. Und das ist zum Beispiel mir immer passiert oder fast immer passiert. Ich glaube, das beste Zeitfahren, was ich mal gefahren bin, das war kein Zeitfahren, noch. Das war ein Prolog. bei der Dauphiné, da war ich mal 15. Aber das waren dann auch nur 6 Kilometer. Also das sind diese ganz kurzen Dinger, das war dann schon was. Aber bei diesen längeren, also 30, 33 Kilometer, da muss man das schon wirklich, da muss man ganz gut in seinen Körper reinhorchen und darf nie drüber gehen.
Ich kann mich gut an Tonis ersten Etappensieg im Zeitfahren erinnern. Es war in Grenoble, das war das Jahr, als Cadel Evans die Tour gewann. Er war
2011.
Genau, 2011 war der 23. Juli, glaube ich, also logischerweise 20. Etappe, war das letzte Zeitfahren. Und Toni, das war 42 Kilometer lang, das Zeitfahren. Und Toni kam dann zu mir in die Kabine, weil er war schon relativ zeitig im Ziel, ne, logischerweise. Und dann warteten wir auf die Zielankunft von Cadel Evans. Und das waren am Ende 7 Sekunden. Und da haben wir dann gewartet. Also das hat
nicht Toni Matte, er kommt ja auch aus meiner Nähe, ist ja in Eschborn aufgewachsen, in der Nähe von Frankfurt. Aber das hat uns immer irgendwie begleitet. Für mich besonders, das zu erleben, wie er seinen Kindheitstraum dann erfüllt als Tour de France Etappensieger. Er hat es ja dann Mont Saint-Michel. Die Bilder sind auch unvergessen, Holger, ne? Wie der da am Boden liegt.
Da war er dann übrigens bei uns.
Ja, da war ja, er bei uns richtig. Genau. Aber das war damals echt ergreifend und ja, man kann das auch ruhig mal so sagen, mit Distanz und was weiß ich was. Wir lagen uns danach fast in den Armen. Nee, wir lagen uns in den Armen. Und das ist auch total in Ordnung, weil Sport ist auch Unterhaltung und Sport ist auch Emotionalität. Ich habe mich für ihn wahnsinnig gefreut und das war eine unglaubliche Leistung. Und hinterher denke ich dann auch immer, weil wir eben gerade über das geplant und das beobachten, irgendwie hast du ja das Gefühl von außen, nee, die fahren immer nur volles Rohr. Nein, die Leistung beim Zeitfahren ist natürlich auch genau diesen Punkt zu erreichen. Es ist eine unglaubliche Konzentrationsarbeit auch, so fokussiert zu bleiben im Verlauf von manchmal auch 60 Minuten. Morgen werden wir mit Klaus-Peter Thaler sprechen übrigens. Bei der Etappe nach Korda hat er nämlich mal das gelbe Trikot geholt. Zu deren Zeiten sind die ja noch viel, viel länger gefahren. Heute hast du vielleicht auch über Jacques Anquetil gesprochen, der die Tour de France in Reihe gewonnen hat. Durch lange Zeitfahren, ja, da hat er seinen ganzen Vorsprung rausgeholt, gar nicht mal so sehr in den Bergen. Aber das ist echt schon eine tolle Leistung. Ich bin ein großer Fan vom Zeitfahren, ich freue mich jetzt schon drauf.
Und den Bogen kann man, glaube ich, spannen von Toni Martin zu Jonas Vingegaard, weil ich glaube, dass Toni Martin, als er in dieses Team gewechselt ist, das jetzt Visma heißt, vorher ja mal Rabobank und dann Jumbo und so weiter, hat er dieses Zeitvergehen, die Begeisterung dafür mit in diese Mannschaft gebracht, auch die Bedeutung des Ganzen. Und dann haben die nach einem Jahr Toni Martin das Mannschaftszeitfahren damals in Brüssel gewonnen, vor dem Aptomium. Da waren sie außer sich vor Freude. Das war dann Toni Martins letzter Tour de France Etappensieg auch mit diesem Team. Und das hat sich so weiterentwickelt über die Jahre. Ich glaube, dass er mit Christian Niermann, der da damals schon da war, dass das immer noch eine Folge ist davon, dass jetzt Jonas Vingegaard hier nicht chancenlos ist. Ganz im Gegenteil, dass er, der überhaupt nicht die Staturen des Zeitfahrers hat, doch so gut aussieht.
Also wir fassen zusammen, die Etappe heute war großartig. Wir freuen uns morgen auf ein packendes, spannendes Zeitfahren und kommen danach wieder in dieser Runde zusammen. Übrigens einmal ganz kurz liebe Grüße an alle. Ich bin jetzt schon mehrfach hier tatsächlich angesprochen worden auf den Tourfunk. Also von deutschen Fans, die bei den Bussen sind und dann ARD-Mikro sehen, ah Mensch, hier Tourfunk hören wir jeden Abend. Also liebe Grüße nicht nur nach Deutschland, sondern auch an alle, die hier bei der Tour dabei sind und sich abends auf die Folgen freuen. Es macht uns einen großen Spaß und genauso machen wir es weiter.
Darf ich noch einen Werbeblock machen?
Ja.
Das ganze Interview mit Toni Martin kann man natürlich morgen früh auf sportschau.de lesen und da sagt er auch was über die mentale Kraftanstrengung, die so ein Zeitfahren kostet hat, was Florian gerade angesprochen hat. Also morgen gerne mal auf sportschau.de gucken oder in die App. Da kann man das ganze Interview lesen.
Ganz kurz, ich sag noch das dazu. Er hat mir nämlich heute auch was geschickt. Wir machen ja eine kleine Serie über die deutschen Bergtrikotträger. Da gehört ja Toni Martin, kurioserweise, eben auch dazu. Und ich habe die Jungs alle gebeten, kramt doch mal euer Trikot raus. Wo ist es denn? Ja, und Simon Geschke musste den Bettkasten aufmachen. Und irgendwo im Keller hat es dann auch Toni Martin gefunden in so einer Plastiktüte. Kurios, zeigen wir noch.
Hast du da eins mit, Fabian?
Ja, eins habe ich mitgebracht. Ah, sehr gut.
Mhm. Und der Newsblog Giro d'Italia der Frauen, die hatten heute das, was die Männer gestern hatten, Stürze, im Finale sogar ein richtig heftiger Sturz und der Europameister, die Europameisterin hat gewonnen mit Lorena Wiebes in der Gesamtwertung, alles beim alten Antonia Niedermayer im Weiß und auf Platz 8.
Danke für das wichtige Update dazu. Also, wir sagen Tschüss und freuen uns auf morgen. Bis dann. Tschüss.
Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.